Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Die Salzburger Festspiele sind eröffnet, die Premiere von Mozarts Figaro. Die Stadt Frankfurt am Main und ihre Pläne für den Neubau von Oper und Schauspiel und Aufarbeitung statt Bratwurstmuseum. Die thüringische Stadt Mühlhausen lernt aus einem Fehler und recherchiert die eigene Nazi-Vergangenheit. Die Welt ist aus den Fugen. Was für ein Satz. Shakespeare, Hamlet. Wie wahr, wie augenscheinlich, wie drängend die Aufgaben, die wir Menschen unbedingt lösen müssen, wenn wir als Menschheit überleben wollen. Die Welt ist aus den Fugen. Das ist das Leitthema der diesjährigen Salzburger Festspiele, die heute eröffnet wurden. Bei der Eröffnungsfeier hat der österreichische Physiker und Nobelpreisträger Anton Zeilinger mahnende Worte gesprochen.
Ich habe das Gefühl, dass Vernunft heute vielleicht eine gefährdete Spezies ist.
Vernunft, eine gefährdete Spezies. Die erste Opernpremiere der Festspiele, ein Stück, das kurz vor der Französischen Revolution 1786 komponiert wurde, Mozarts Hochzeit des Figaro. Will der Herr Graf einen Tanz mit mir wagen, wenn der Kammerdiener Figaro dies seinem Chef in aufmüpfigem Ton fragt und wenn die politische Stimmung im Land eh schon aufgeladen ist, dann kann man diese Frage durchaus als Drohung verstehen, zumal der Diener dazu ein Menuett tanzt, einen höfischen Tanz allerhand. Und der Graf, der seine Macht ausnutzt und der Kammerzofe Susanna nachstellt, dieses Thema kann schnurstracks zur MeToo-Debatte führen.
Ich höre bei Mozart natürlich immer einerseits die Utopie, das Ideal, eine Art Sehnsucht, die da besungen wird, und gleichzeitig ist es immer eine Musik, die brüchig ist, die unterschwellig andere Sachen erzählt. Ich sehe sehr vereinzelte Menschen. Das sind Einzelkämpfer, die auf der Suche sind nach einerseits dem schnellen Kick, der schnellen Erotik, Sexualität. Andererseits sind das diese verlorenen Seelen, die halt durch die Bars ziehen oder durch die Großstadt und dort versuchen, Gleichgesinnte zu finden.
Sagt der Regisseur Martin Kuschet. Wohin er seine Inszenierung in Salzburg gesteuert hat, wir werden es jetzt hören von unserem Musikkritiker Jörn Florian Fuchs. Er ist live aus Salzburg zugeschaltet. Herr Fuchs, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Zeigt denn Kuschet, der Direktor des Wiener Burgtheaters, eine explizit politische Lesart dieser Opera Buffa?
Nein, das ist eine Lesart, die in der Gegenwart spielt, in unserer Zeit wirklich, und die zunächst sehr, sehr, ja, fast schon hyperrealistisch ist. Wir haben Clans oder einen großen Clan, der sich in vielleicht verschiedene Gruppen unterteilt. So ganz klar ist das nicht. Und in diesem Setting erleben wir also die unterschiedlichen Liebesverwandlungen, Verflechtungen und Affären, zum Teil recht drastisch dargestellt. Ja, zum Teil dann eher so subkutan unter der Oberfläche lauernd. Und was wir gerade hörten im O-Ton, die Bar spielt eine Rolle. Also man trifft sich gelegentlich auch in einer sehr, sehr fein detailliert eingerichteten und ausgestatteten Bar und ansonsten in sehr modernen, zeitlosen Räumen.
Also wenn Sie von Clans sprechen, dann gibt's aber eigentlich kein Machtgefälle zwischen Herr und Knecht, Herr und Diener.
Das gibt es schon, und das ist in der Pause so, dass man erwartet, was dann im zweiten Teil passiert, dass man also irgendwie fast so ein bisschen wie eine Netflix-Serie erlebt, aha, da wird jetzt das und das passieren. Aber das Stück wird dann ziemlich straight erzählt by the book, und diese Idee eben dieser Machtstrukturen, damit vielleicht zu arbeiten, das macht Kuschet eigentlich gar nicht. Es verliert sich dann ziemlich die große Gartenszene, die in dem Stück ja berühmt ist, wo es dann also um Verführung und Verwechslung geht. Die spielt hier wirklich in einem Garten mit lauter Schild Pflanzen und wird dann auch etwas unfreiwillig komisch. Und das, was Kuschet auch sagte, also was schon zentral ist, ist die Vereinzelung und die Einsamkeit wirklich aller Figuren. Das arbeitet er sehr deutlich heraus. Im ersten Teil des Abends finde ich dann auch durchaus mit starken psychologischen Momenten. Im zweiten Teil, wie gesagt, verläppert sich das ein bisschen, finde ich. Der zweite Teil wird dann auch sehr langatmig erzählt. Ich weiß nicht so ganz genau, worauf er dann hinaus will letztendlich. Und wir haben ein paar drastische Bilder. Es wird einmal ein großer Thunfisch ausgenommen. Da gibt's also Sashimi für alle. Es laufen Menschen durch dieses Schilf in diesem Garten mit vermutlich Wildschwein oder mit Tieren, ausgeweideten Tieren über dem Rücken. Das sind so ein paar eher dekorative Elemente. Das, finde ich, es bleibt alles so ein bisschen merkwürdig, wie angefangen und letztendlich aber nicht ganz vollendet inszenatorisch, dramaturgisch.
Also. Dekorativ, sagen Sie, das Ganze klingt insgesamt ja vielleicht auch enttäuschend harmlos?
Ja, es bleibt letztlich harmlos. Es ist ein Figaro, den man eigentlich kennt. Diese Geschichte kennt man und er bringt Courget keine wirklich neue Lesart da rein. Und ein eigentlich ganz zentraler Einwand ist, wir haben es ja hier zu tun auch mit komödiantischen und humorvollen Aspekten. Nicht nur in der Handlung, sondern eben auch in der Musik. Und in der Musik ist das umgesetzt, aber in der Handlung, in der Inszenierung treibt Courget wirklich jeden Humor aus. Also außer wenn es ab und zu mal unfreiwillig komisch wird, ist das wahnsinnig ernst und wird dadurch dann auch über diese 3,75 Stunden auch letztendlich lähmend. Also es ist kein wirklicher Reinfall, finde ich, aber eine irgendwie spannende Neudeutung dieses Stücks, finde ich, ist es nicht.
Dann lassen Sie uns doch über die Musik sprechen, Herr Fuchs. Die Premiere dirigiert hat der 38-jährige Franzose Raphael Pichon. Er ist Countertenor und ein Spezialist für historische Aufführungspraxis. Das wiederum ist ja nicht gerade stilistisch die Kernkompetenz der Wiener Philharmoniker. Wie passen denn Dirigent und Orchester zusammen?
Das war ja meine ganz große Sorge, weil ich die Wiener Philharmoniker nun kenne aus vielen Salzburger Jahren und die Eigenwilligkeit, auch gerne Newcomer, Newcomerinnen auch mal auflaufen zu lassen. Und Pichon hat noch nie am Pult dieses Orchesters gestanden. Das ist ein großes, großes Risiko und ich schätze Pichon, wahrscheinlich ist das der spannendste Mozart-Dirigent derzeit, zumindest seine Generation. Und um es gleich auf den Punkt zu bringen, das geht überwiegend auf. Mhm. Das fängt schon an, ganz mit sehr kernigen Akzenten zu Beginn des Ganzen und es funktioniert. Auch, man merkt auch, wie genau das natürlich mit dem Sängerensemble gearbeitet ist. Dafür steht ja auch Pichon, dass es sehr akribisch ist. Ich spreche sofort weiter, aber wir hören mal in das Finale der Oper jetzt hinein. Das ist schon ein sehr kerniger, knackiger Klang, der ein bisschen auch die Wiener aus ihrem sonstigen, aus ihrer sonstigen Klangästhetik fast schon, kann man sagen, erlöst. Hat mir sehr gut gefallen. Wir haben eine ganz tolle Sängerbesetzung. André Chouin als Graf Almaviva etwa, Sabine de Vielle, das ist immer eine sichere Bank hier, als Susanna und auch Lea de Sondre als Cherubino. Ein Aspekt noch zu erwähnen unbedingt, die Frage eben nach MeToo und nach der Opferrolle. Also die Männer sind allesamt Schweine, machtbesessen. Die Frauen sind aber auch überwiegend durchaus an Macht interessiert. Also die Opferperspektive habe ich da nicht so rausgelesen. Die übernehmen eigentlich, wenn man dann so will, auch diesen männlichen Drang nach Macht, sodass eigentlich alle gleich, fast alle, könnte man sagen, gleich schlecht sind und es geht allen am Ende gleich elend. Und wir, die im Publikum sind, die müssen sich eigentlich dann wirklich an diesem Abend an das wunderbare Ensemble und vor allen Dingen auch an das Dirigat halten.
Apropos Publikum, das ist ja dann doch interessant. Wie hat das reagiert in Salzburg?
Schon einige, also sehr viel Jubel für Pichon auch. Auch das ist nicht immer so, wenn die Wiener eben mal anders spielen, als man es gewohnt ist. Gibt es da auch manchmal gerne Boost, das gab es hier nicht. Viel Applaus für Courget, auch einige Bravi, aber doch deutliche Boos. Und er ist dann nach vorne an die Rampe gegangen und hat sich für diese Boos also sehr pathetisch bedankt. Eine kleine Performance hingelegt, die Arme verschränkt über die Brust, so nach dem Motto, vielen Dank, dass ihr so freundlich seid zu mir. Courget hat ja viel Theater buchstäblich um seine Person gehabt mit Burgtheater, wo er ja unrühmlich dieses Haus jetzt verlässt. Und ich würde mal ganz vorsichtig sagen, die letzten herausragenden Arbeiten von Courget liegen mindestens 10 Jahre zurück. Und vielleicht ist es jetzt auch einfach mal eine Zeit für den Vorruhestand.
Klares Urteil, klare Beschreibung. Martin Courget inszeniert, Raphael Pichon dirigiert Mozarts Hochzeit des Figaro zum Auftakt der Salzburger Festspiele. Live aus Salzburg war das Jörn Florian Fuchs. Herr Fuchs, danke, guten Abend.
Gerne.
Im Juni 2017 hat die Stadt Frankfurt eine sogenannte Machbarkeitsstudie zur Zukunft der städtischen Bühnen vorgestellt. Die Gutachter bezifferten die Kosten für den Neubau oder die Sanierung der maroden Theater-Doppelanlage Oper-Schauspiel in der Innenstadt auf knapp 900 Millionen Euro. Viel, viel Wasser ist seitdem den Main hinuntergeflossen. Eine Oberbürgermeisterwahl 2018, dann die Oberbürgermeisterwahl jetzt im Mai mit dem neuen OB Mike Josef. Und der hat nun nach der jahrelangen Debatte eine räumliche Lösung gefunden, die überzeugt. Das sagt unser Hessen-Korrespondent Ludger Fittgau.
Die alten Bühnen werden abgerissen und auf der Freifläche entsteht ein alleinstehendes neues Opernhaus. Wenige hundert Meter weiter nordwestlich wird ein ebenfalls komplett neues Schauspielhaus entstehen. Damit wird der bereits 3 Jahre alte Gedanke der Kulturmeile Frankfurt am Main umgesetzt. Die zieht sich künftig auf einem knappen Kilometer entlang der grünen Wallanlagen mit altem Baumbestand. Kulturinteressierte können in einigen Jahren womöglich vom Jüdischen Museum am Mainufer an der neuen Oper entlang schlendern, das Englische Theater rechts sowie das Museum für moderne Kunst 2 links liegen lassen. Schließlich geht es vorbei am künftigen Schauspielhaus bis zur prachtvollen alten Oper, die heute ein Konzerthaus ist. Noch muss das Stadtparlament dieser Lösung zustimmen. Die neuen Pläne werden erst nach den Sommerferien im September in den Kulturausschuss der Stadtverordnetenversammlung eingebracht. Doch die Signale aus den meisten Fraktionen sind positiv. Die Grünen und Volt sind vor allem froh darüber, dass die Grünanlagen mit dem Baumbestand erhalten bleiben. Bei einem Neubau der Doppelbühne am alten Standort, vor allem in der diskutierten sogenannten Spiegellösung mit den beiden Bühnen gegenüber, hätten alte Bäume geopfert werden müssen. Auch von CDU und Linken gibt es grundsätzliche Zustimmung zu den Plänen des SPD-OBs und der ebenfalls sozialdemokratischen Kulturdezernentin Ina Hartwig. Was die Linken kritisch sehen, das Grundstück, auf dem die Stadt baut, bleibt im Besitz der Hessischen Landesbank Helaba. Das findet auch die Kulturdezernentin nicht optimal. Doch ein Pachtvertrag mit einer Laufzeit von 199 Jahren mit jährlichen Zahlungen der Stadt an eine Landesbank von 2 Millionen Euro ist ein guter Deal für die Stadt, der letztlich auch Ina Hartwig überzeugt hat. Das Land Hessen ist allerdings nicht nur mit seiner Bank gefragt. Das Stadtparlament will, dass das Land mit ins Boot geholt wird, um die 1,3 Milliarden Kosten für die beiden neuen Theaterbauten zu stemmen. Das werden noch harte Verhandlungen, denn das Land muss bereits 3 Staatstheater in Hessen mitfinanzieren, in Kassel, Wiesbaden und Darmstadt. Und Frankfurt war lange stolz darauf, rein kommunale Bühnen zu betreiben. Doch Stadt und Land ist klar, am Ende muss eine Lösung gefunden werden. Denn Schauspiel und Oper in Frankfurt am Main sind die kulturellen Leuchttürme für eine Region, in der rund 4 Millionen Menschen leben. Die Kulturmeile ist die beste Lösung für die Zukunft der kommunalen Bühnen in Frankfurt am Main. Das ist den maßgeblich Verantwortlichen, die sich in der Region mit Kultur und Stadtentwicklung beschäftigen, klar. Doch es brauchte schließlich einen neuen Besen wie dem neuen Oberbürgermeister Mike Josef, der die kulturpolitischen Scherben seines umstrittenen Vorgängers nun so gut zusammenfegt, dass die Zukunft der Bühnen greifbar wird. Wenn die Finanzierung steht, kann es nur heißen, willkommen, neue Kulturmeile in Frankfurt am Main.
Durchbruch in der Frankfurter Bühnen-Neubau-Debatte. Ein Kommentar war das von Ludger Fittgau. 2019 hat das Städtchen Mühlhausen in Nordthüringen für Schlagzeilen gesorgt. Die Zeit hat über Wurst und Nazis geschrieben. Der Berliner Tagesspiegel hat Gedenken statt Würstchen eingefordert. Die Aufregung ausgelöst hatte ein Museumsprojekt, das auf einem historisch belasteten Gelände geplant war. Wir haben damals darüber berichtet. Und wir wollen jetzt die Geschichte fortschreiben. Mühlhausen ist nämlich konstruktiv mit diesem Skandal umgegangen und hat ein Buch zum Thema heute präsentiert. Henry Bernhard war bei der Veranstaltung dabei. Ist jetzt zugeschaltet. Herr Bernhard, guten Abend.
Guten Abend.
Sogar die New York Times hat damals über die thüringische 36.000 Einwohnerstadt berichtet. Was hat denn damals die Gemüter derart erregt?
Na, es geht darum, dass das Bratwurstmuseum, was jetzt in der Nähe von Arnstadt ist, eine Art Erlebniswelt für die populäre lokale Wurst vom Grill mit ziemlich viel Klamauk, die wollten umziehen, weil sie einfach zu groß geworden sind für den kleinen Ort. Und sie haben ein Grundstück in Mühlhausen gefunden, in Nordthüringen, ein ehemaliges Armeegelände am Waldrand. Ich kenne es selbst, ich habe dort, als ich bei der NVA war, dort Wache stehen müssen. Also ist eine sehr idyllische Lage eigentlich am Waldrand. Der Stadtrat hat sich gefreut über die Touristenströme, die zu erwarten waren, und stimmte mit großer Mehrheit für die Änderung des Flächennutzungs. Plans. Und in der Pressekonferenz der Stadt, wo das Bratwurstmuseum sozusagen als neues lokales Event präsentiert werden sollte, platzte ein Journalist von der Bild-Zeitung rein und sagte, da war ja mal ein KZ-Außenlager auf diesem Gelände. Mhm. Das war ein Schock, zumindest für die Leute vom Bratwurstmuseum. Die haben es nicht gewusst. Die Stadt hat es gewusst, hat es aber damals falsch gewichtet. Man hat dann gesagt, das war ja nur ein Arbeitslager, nur ein Schlaflager. Dort wurden ja Menschen nicht vernichtet. Und dann gab es aber diese Schlagzeilen bis zur New York Times. Die schrieb dann in der Überschrift, deutsches Bratwurstmuseum löst unabsichtlich Holocaust-Streit aus. Dann ging es wirklich Schlag auf Schlag innerhalb von Stunden. Gespräche mit dem Ministerpräsidenten, mit der jüdischen Gemeinde. Und innerhalb eines Tages eigentlich war dieser Plan dann auch vom Tisch, dass dieses Bratwurstmuseum auf diesem Gelände, wo das KZ-Außenlager vom Buchenwald platziert war, das war vom Tisch, ja.
Bevor wir jetzt gleich über diesen Ort sprechen, noch ganz schnell natürlich eine kurze Frage nach dem Bratwurstmuseum. Wie ging es mit dem weiter?
Das wurde umgeplant, die haben ein Gelände ganz in der Nähe bekommen, das wird jetzt bald eröffnen. Ich habe mir das vorhin auch mal angeschaut. Das ist ja so eine Erlebniswelt, betrieben von einem Verein, im Prinzip Werbung mit Eintritt, kann man sagen. Also Produktmarketing für die Thüringer Fleischwirtschaft, aber die Leute gehen da gern hin und das ist alles so ein bisschen zwischen Ironie und Kitsch angesiedelt. Aber an diesem B-Lager, wie es hieß, dort wo die Frauen untergebracht waren, 700 Frauen, jüdische Frauen, steht jetzt eine Gedenktafel, die kurz die Geschichte erzählt. Die Gebäude dahinter sind immer noch Ruinen, kann man sagen. Aber das Wichtige ist eben, die Stadt hat damals vor 4 Jahren einen Historiker beauftragt, sich mit diesen 2 Außenlagern von 140 Außenlagern des KZ Buchenwald genauer zu befassen, die auf dem Stadtgebiet waren, Mitte der 40er Jahre. Und der Oberbürgermeister von Mühlhausen, Johannes Bruns, war dann heute auch sehr erleichtert bei der Buchpräsentation.
Eine Stadt, die sich für das Erinnern einsetzt, ja, hat Empörung ausgelöst, weil wir nicht genau hingeguckt haben. Und auch wir als Stadt und ich als Oberbürgermeister, wir mussten anerkennen, dass wir in diesem Punkt unsensibel gewesen waren. Das war ein Fehler. Wir haben den Fehler korrigiert. Wir haben uns dann neu ausgerichtet. Und Sie sehen heute, das will ich an der Stelle auch sagen, einen dankbaren und auch sehr erleichterten Oberbürgermeister.
Ja, Johannes Bruns, Oberbürgermeister für Mühlhausen. Und ich würde mal sagen, so eine Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte ganz in der Nähe sieht man doch eher selten in Deutschland.
Jetzt also diese Buchpräsentation zu diesem Ort auch. Wie ist denn dieses Buch entstanden?
Ein versierter Historiker ist drangegangen, Marc Bartuschka. Die Thüringer Staatskanzlei hat das Ganze dann auch kofinanziert. Es gab auch noch Sponsoren für die Buchveröffentlichung. Die Stadt stand hinter ihm, die Buchenwald-Stiftung stand hinter ihm. Und man muss sagen, die Stadt hat eben nicht versucht, ihre Geschichte verschämt zu verstecken. Bartuschka hat dann mit vernetzten Datenbanken arbeiten können, von Bad Arolsen, Yad Vashem und dem Holocaust-Museum. Er hat sehr, sehr viele Quellen erstmalig gefunden, mit denen noch keiner gearbeitet hatte. Er hat aus mehr als einem halben Dutzend Sprachen Quellen übersetzen lassen, dazu Aussagen von Überlebenden, die ja gerade in den letzten Jahrzehnten sehr intensiv, gerade in den USA auch befragt worden sind von Stiftungen, und hat auch Gespräche mit Zeitzeugen in Mühlhausen geführt, also viele, die es noch als Kinder miterlebt haben, und lokalen Historikern, und hat also ein sehr, sehr dichtes Bild auch entwickeln können daraus.
Ist das sowas wie ein erzählendes Geschichtsbuch oder eine wissenschaftliche Dokumentation? Was steht da drin?
Es ist beides, würde ich mal sagen. Es sind 270 Seiten und es zeigt sowohl die Struktur dieser Zwangsarbeit, auch ganz konkret vor Ort, aber auch die Details. Es geht eben nicht um 6 Millionen, sondern es geht um ganz konkrete Menschen und deren Geschichten. Da werden 1300 Namen mit Geburtsdatum, mit Herkunft und teilweise auch mit ihren Geschichten aufgeführt. Wie sind die da hingekommen? Was haben sie in der Rüstungsindustrie konkret erlebt? Wie wurden sie dann von dort wieder weggebracht und dann auch meist ermordet? Man liest von den Arbeitszeiten, meist 11 Stunden plus lange Marschwege, die sie barfuß zurücklegen mussten, die Frauen. Ich habe gelesen, von April 44 bis Februar 45, also fast ein Jahr, gab es einen einzigen freien Tag für die Frauen. Sonst haben sie immer gearbeitet. Man liest von Verletzungen, Verstümmelungen, von dem Verhalten der Wachen. Und sehr interessant auch die weiblichen Wachen, die Frauen, die haben vorher selbst in der Firma gearbeitet, kamen dann selbst zu einer kurzen Ausbildung ins KZ Ravensbrück und kamen dann als SS-Helferin zurück und haben dann diese Frauen dort bewacht, sollen oft brutaler gewesen sein als die Männer, die sie bewacht haben. Das sind eben auch Frauen gewesen, die kamen aus Mühlhausen. Da wird man also auch, wenn man das als Mühlhäuser jetzt liest, auch Namen kennen. Und das ist nochmal viel näher, als wenn man jetzt irgendwo anders in ein KZ fährt und sich das anschaut, das Ganze.
Die Proteste von damals, die Aufarbeitung, Herr Bernhard, wie beurteilen denn die Kritiker von damals den Fortgang der Geschichte?
Ich denke mal, die anonymen Anrufer, die dem Bürgermeister oder auch die Leute vom Bratwurstmuseum damals als Nazis beschimpft haben, die waren sicher nicht da und äußern sich jetzt vielleicht nicht dazu. Aber wichtige Kritiker von damals waren heute da bei der Buchvorstellung. Der Direktor der Buchenwald-Stiftung, Jens Christian Wagner, sagte, ohne Debatte um das Bratwurstmuseum würde das Buch heute gar nicht existieren. Und er lobte also den produktiven Umgang mit diesem Desaster vor 4 Jahren. Reinhard Schramm, der Vorsitzende der jüdischen Landesgemeinde, hat nur sehr kurz darauf verwiesen, wie geschmacklos und schmerzlos der Anlass damals war. Und heute sagte er,
da muss ich heute nicht mehr drüber sprechen, weil an sich hat uns das sogar geholfen, uns näher kennenzulernen. Es ist viel erreicht worden. Sie können mir glauben, dass ich sowas oder überhaupt die jüdische Gemeinde sehr zu schätzen weiß. Dass Namen zurückgegeben werden, dass über die Schicksale berichtet wird. Denn die meisten jüdischen Familien haben niemanden, der über ihre Familien berichten könnte. Sie haben ja nicht mal die Grabsteine für sich.
Also er hat nochmal gelobt, dass eben nicht über die 6 Millionen gesprochen wird, sondern dass er eine Stadt über die eigene Geschichte spricht, um die Menschen, die da waren. Was man aber auch noch sagen muss, das Gelände des ehemaligen KZs steht weiterhin als Ruine rum, und wie man damit umgehen wird langfristig, ist noch nicht klar.
Aufarbeitung statt. Bratwurstmuseum im nordthüringischen Mühlhausen. Die Hintergründe von Henry Bernhard. Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen jetzt von Viktoria Eglau.
Der Kulturpass soll nach den Vorstellungen von Kulturstaatsministerin Roth künftig auch für jüngere Altersgruppen verfügbar sein. Derzeit gilt das Angebot ab 18 Jahren. Der Rheinischen Post sagte die Grünen-Politikerin, sie würde den Kulturpass gern für Jugendliche ab 15 ermöglichen. Voraussetzung sei aber, dass er ein Erfolg werde. Als Kriterium dafür hatte Roth in der Vergangenheit genannt, dass 2/3 der Berechtigten das Angebot nutzen. Das wären derzeit rund 500.000 Menschen. Markus Sambale.
Bislang haben rund 113.000 davon Gebrauch gemacht. Der Kulturpass wird seit Juni angeboten, und zwar für alle, die in diesem Jahr volljährig werden. Sie können über eine spezielle App Kulturangebote für insgesamt 200 € kaufen. Besonders oft werden nach Angaben von Kulturstaatsministerin Roth Konzert- und Festivaltickets gekauft. Es folgen Bücher und Comics, Kinokarten und Musikinstrumente.
Der Bund unterstützt den Wiederaufbau der Synagoge in Dessau-Roßlau mit zusätzlichen 700.000 €. Das gab das Bundesinnenministerium heute bekannt. Zum Start des Baus 2019 hatte sich der Bund auch mit 700.000 € beteiligt. Wegen der Preissteigerungen in der Baubranche war der Bau aber zuletzt nicht mehr gesichert. Die Kosten hatten sich auf etwa 3 Millionen € erhöht und damit fast verdoppelt. Bundesinnenministerin Faeser sagte, es sei die Verantwortung des Bundes, das jüdische Leben und seine Vielfalt zu schützen und zu unterstützen. Die Prager Stadtverwaltung will einen geplanten Konzertauftritt der russischen Opernsängerin Anna Netrebko von der Zustimmung der Ukraine abhängig machen. Vizebürgermeister Jerzy Pospisil sagte der Nachrichtenagentur CTK, er wolle die ukrainische Botschaft konsultieren und dann entscheiden, ob er den Kulturverantwortlichen eine Absage des Auftritts empfehle. Netrebkos Konzert ist für den 16. Oktober im Smetana-Saal des städtischen Prager Konzerthauses geplant. Der Vizebürgermeister stellte klar, dass die ukrainische Haltung für ihn ausschlaggebend sein werde. Anna Netrebko steht auf einer Sanktionsliste der Ukraine. Ihre Konzertmanagerin sagte laut Nachrichtenagentur CTK, die Opernsängerin habe den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine eindeutig verurteilt. Die Wissenschaftler Özlem Türeci und Ugur Sahin werden Mitglieder des Ordens Pour le Mérite. Das teilte der Kanzler des Ordens, der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz Hermann Parzinger in Berlin mit. Die BioNTech-Gründer hatten mit ihrer Arbeit entscheidend zur Entwicklung des ersten zugelassenen Impfstoffs gegen Covid-19 beigetragen. Außerdem wurden der Germanist Heinrich Detering und der in Hamburg arbeitende US-amerikanische Choreograf John Neumeier als neue Mitglieder benannt. In den Orden Pour le Mérite werden Menschen aufgenommen, die sich aus Sicht der Mitglieder Verdienste in Wissenschaft und Künsten erworben haben.
Fazit.
Im Maschinenraum des Kulturbetriebs.
Viel Resonanz gab es an Ostern auf unsere Serie aus dem Maschinenraum des Kulturbetriebes. Wir stellen darin Menschen vor, die im Kulturbetrieb arbeiten, die allerdings nicht im Mittelpunkt der medialen Aufmerksamkeit stehen. Von der Literaturagentin über eine Theatersouffleuse bis zu einer Komparsencasterin. In diesen Tagen setzen wir hier in Fazit diese Serie nun fort. Und gestern hatten wir ein Gespräch mit einer Restauratorin. Und heute zu Gast hier in Fazit ist Lars Schwuchow. Er ist Raumausstatter und Dekorateur für Filmsets. Er hat aber auch schon zum Beispiel für die französische und die spanische Botschaft in Berlin gearbeitet oder auch für das Varieté Wintergarten. Auch Restaurants und private Wohnungen hat er ausgestattet. Herr Schwuchow, guten Abend.
Hallo,
herzlich willkommen hier im Studio.
Danke für die Einladung.
Wir wollen uns auf Ihre Arbeiten für das Filmbusiness konzentrieren, für die Filmsets. Wie sind Sie denn in diese Szene hineingeraten? Ich vermute mal, da gibt es kein Stellenangebot, auf das man sich bewerben könnte.
Es ist vollkommen richtig, wie Sie es vermuten. Es gibt
kein Stellenangebot für Filme. Ich habe ein Praktikum mal gemacht vor 20 Jahren beim Film in der Innenrequisite und konnte da so ein bisschen meine Arbeiten, die ich als Raumausstatter gelernt habe, unter Beweis stellen. Und dann standen eben die richtigen Leute links und rechts daneben und haben gesagt, ach, das ist interessant, gib mir doch mal deine Telefonnummer.
Und dann hat sich dann diese Zusammenarbeit entwickelt. In welchem Umfang?
Am Anfang war es dann, dass nach einem halben Jahr mal wieder eine Anfrage ankam. Du, wir drehen gerade einen Werbespot für einen großen Orangensaft und da brauchen wir jemanden, der die Etiketten auf die Flaschen klebt und einen Vorhang im Schaufenster drapiert. Und naja, ich bin wissbegierig und lärmbegierig und dann sage ich, na, dann mache ich das gerne mal mit.
Aber Sie sind natürlich nicht beim Orangensaft stehen geblieben. Herr Schwucher, gibt es denn irgendeine Zeit, eine Epoche, einen Stil, der Sie besonders fasziniert, der Sie besonders affiziert?
Ja, das war mir am Anfang noch gar nicht so bewusst, aber mit den Aufgaben beim Film kam dann auch mein Interesse und wuchs immer mehr. Und als dann zum ersten Mal hieß, du, wir drehen jetzt also einen Film, der sich so in den 20er und 30er Jahren spielt, und dann stand ich in dieser originalgetreuen Kulisse mit originalen Möbeln, mit Gemälden, mit Vasen, mit Geschirr aus der Zeit und musste dann eben Fensterdekorationen im Stil der damaligen Zeit kreieren. Das war für mich eine große Aufgabe, die mich sehr begeistert hat.
Und da kann man sich einarbeiten.
Genau, ich habe dann natürlich damit begonnen, privat Kaufhauskataloge auch zu sammeln, die ich blättere. Und ich denke also nicht lange darüber nach, was war in der Zeit, was hatte man, sondern ich blättere die originale Literatur durch und sehe, ah, Gartenmöbel in den 20er Jahren wurden in diesen und diesen Farben verkauft, weil das in diesem Kaufhauskatalog so drin steht. Es gibt natürlich Unmengen an Abbildungen und ich habe ein Magazin geschenkt bekommen für den Schaufensterdekorateur von 1928. Da wird genau erklärt, wie es gemacht wurde. Und dann habe ich angefangen, Bilder zu recherchieren, Bildbände zu sammeln und bin so ein bisschen fit geworden. Sage ich mal, da drin, alte Schaufenster nachzugestalten.
Und auch. Das ist ein Handwerk und ist aber natürlich auch irgendwie, hat einen künstlerischen Aspekt auch.
Es gibt natürlich auch den Beruf des Schauwerbegestalters oder Schaufensterdekorateur. Das bin ich nicht. Ich bin ja klassischer Raumausstatter, der wirklich Vorhänge, Raffrolos, Jalousien und Polsterarbeiten durchführt. Aber irgendwie habe ich mich da so reingemogelt und mir das selber angeeignet und bin jetzt in der Lage, für historische Filme eben dann auch die Schaufenster schön zu gestalten. Und da geht mir jedes Mal das Herz dabei auf.
Also Möbel, Architektur, Mode, das ist die Welt, in der Sie sich optisch auch bewegen.
Das sind so die ganzen Themen, die mich dann so rausgefixt haben, sage ich mal. Und ja, mittlerweile lebe ich auch so ein bisschen der Zeit. Also ich trage auch gerne selber Garderobe aus der Zeit, besitze einen Frack aus den 20er Jahren, der in Berlin handgearbeitet wurde. Der ist natürlich meine Silvestergarderobe. Besuche Veranstaltungen im Smoking und habe mich dann auch über Bekleidung und Architektur und Musik eben mehr da reingelesen.
Jetzt aber nochmal konkret zu der Arbeit im Film, auf dem Filmset. Da arbeiten Sie wahrscheinlich ganz, ganz eng mit dem Szenografen zusammen, der also für das Bühnenbild, hätte man früher gesagt, verantwortlich ist. Der macht die Vorgaben.
Ja, ganz korrekt. Also da gibt es schon eine klare Hierarchie und ich bin auch niemals komplett über Wochen oder Monate beim Film gebucht oder gehöre nie richtig zum Team dazu, sondern ich bin ein außenstehender Handwerker, der mal für einen Tag, eine Woche gebucht wird. Und da gibt es natürlich dann den Art Director, der plant, wie ein Motiv aussehen soll. Und dann kommt ein Set-Decorator, der sucht dann wiederum Tapeten, Möbel, Stoffe und Accessoires aus. Der bestellt dann, dann kommen die LKWs, dann sitzt ein Set-Dresser da. Die dressen das dann alles in diesen Raum hinein. Und dann komme ich noch in dieses ganze Chaos hinein und sage, darf ich mit der Leiter mal bitte ans Fenster? Ich muss da noch einen Vorhang aufhängen. Und dann, ja, dann werden nochmal die Tische beiseite geschoben, dann drapiere ich meine Stoffe und dann gehe ich wieder.
Jetzt müssen Sie aber natürlich mal ein paar Namen auch nennen, Herr Schwucher, von Filmen, von Regisseuren, mit denen Sie gearbeitet haben, damit man sich auch mal so ein bisschen die Dimension dessen vorstellen kann, was Sie machen.
Ah ja, mit den Regisseuren selber arbeite ich ja im Grunde genommen niemals zusammen und auch die Schauspieler treffe ich in der Regel natürlich nicht, weil ich bin ja immer eine Woche bevor die Schauspieler kommen da und richte ein Motiv mit ein und dann gehe ich, schreibe meine Rechnung und am nächsten Tag ist erst der Drehbeginn.
Sagen Sie ein paar Filmtitel, bei denen Sie mitgemacht haben,
die also Ausstattung. Das war einmal Operation Valkyrie, wo Tom Cruise die große Rolle gespielt hat. Da wurde ich zum Beispiel einfach nur hingerufen, kannst du mal an ein Set kommen, wir drehen hier einen Film und du musst hier ein paar Gardinen aufhängen. Ich wusste also nicht, auf was ich mich einlasse, bis dann 25 Umzugskartons mit Vorhängen vor mir standen. Und die sagen, so, dann guck dich mal um, was passt wohin? In einer riesigen Gründerzeitvilla in Potsdam. Das war schon ein großes Highlight für mich. Ja, dann habe ich natürlich auch so deutsche Produktionen gemacht, die auch historisch sind. Der große Traum des Konrad Koch. Wunderbar, weil es darf natürlich keine Steckdose, kein Lichtschalter zu sehen sein. Alles muss historisch gestaltet sein. Ich habe bei Monuments Man was mitgemacht. Tribute von Panem, Bridge of Spies, Cloud Atlas, dieser
sehr großartiger Film. Da waren auch einige Motive für mich zu dekorieren. Jetzt haben Sie eine ganze Reihe von Filmtiteln auch genannt. Gibt es denn auch ein Erlebnis, von dem Sie sagen, oh, wow, das hat mich echt gepackt?
Ja, allerdings wurde ich auch dort wieder mal an ein Set gerufen, ohne zu wissen, worauf ich mich einlasse. Stand in einem großen Studiobau, ein historisches Kino.
In Berlin?
Ja, es spielte dann aber in Paris, aber das war natürlich hier im Studio Babelsberg nachgebaut. In rotem Samt, ist ein altes Kino, sollte in den 30er, 40er Jahren spielen. Ich war dort gebucht, um Samtvorhänge zu raffen, aufzuhängen, zu dämpfen und womöglich auszutauschen, weil es wohl auch Kampfszenen geben würde. Und dabei stand während dieser Arbeit jemand hinter mir und beobachtete mich und lächelte wohlwollend. Und dachte, naja, der beobachtete so, naja, wer mag das wohl sein? Und abends in den Nachrichten hörte ich dann, Quentin Tarantino ist in der Stadt und dreht einen neuen Film. Und dachte ich, oh, da bin ich dabei.
Das war ja. Ja. Das, was Sie jetzt so beschreiben, Herr Schwucho, das ist ja alles, wie soll ich sagen, analog. Also der Vorhang ist wirklich der Vorhang, der da hängt. Ja. Gibt es denn auch so Projektionen oder andere elektronische Möglichkeiten, so etwas zu fingieren?
Ja. Bisher hat man ja immer im Studiobau oder in realen Locations dekoriert und Filme gedreht. Aber neuerdings gibt es auch im Studio Babelsberg eine große LED-Wand, die in einem riesigen Halbkreis aufgebaut ist und die ist wirklich Fußballfeld groß. Und davor befindet sich eine bewegbare Plattform, auf der dann eben die Schauspieler mit einem Stückchen Kulisse, sage ich mal, stehen. In dem Fall von dieser großen Serie 1899, die auf einem historischen Schiff spielte, hat man also den Schiffsbug dort hingestellt, der war bewegbar. Und auf diesen LED-Wand wurde das Meer und der Horizont projiziert. Und früher hat ein Schauspieler natürlich einfach nur in ein Greenscreen geguckt und dann wurde gesagt, da hinten etwa wirst du gleich ein Schiff sehen. Und jetzt hat der Schauspieler das Schiff wirklich auf ihn zufahren sehen. Und die Schauspieler waren sehr beeindruckt davon, waren aber auch gleichermaßen verängstigt über diese neue Technik, die ihnen vielleicht den Job wegnimmt.
Und ist das für Sie auch eine Herausforderung? Müssen Sie da auch irgendwie anders denken?
Es gab eine Szene in einem Speisesaal und dafür musste ich einen Stuhl beziehen und ein Stück Wandbespannung anfertigen, damit es abgefilmt werden kann, damit es an diesem Computer auf der LED-Wand reproduziert werden kann. Und da gab es später Farbveränderungen, die man da im Vorfeld noch nicht bedacht hatte. Also das ist noch so ein bisschen in den Kinderschuhen, aber es sieht schon ganz schön gut aus.
Also ein Beruf, der sich immer weiterentwickelt, kann man das auch so sagen? Selbst wenn Sie in den 20er Jahren irgendwie sich thematisch da verortet haben.
Ja, aber ich denke, mein Vorhang wird man nicht per Computer simulieren. Der wird schon noch immer in echt da sein. Auch das Filmset selber wird da sein.
Im Maschinenraum des Kulturbetriebes zu Gast in unserer Fazitserie war heute Lars Schwucho, Raumausstatter und Dekorateur für Filmsets. Herr Schwucho, ich danke Ihnen.
Danke für das Gespräch.
Und morgen setzen wir die Reihe fort und sprechen mit Wolfgang Behrens. Er ist Dramaturg am Staatstheater in Wiesbaden. Regelmäßig mittwochs stellen wir hier in Fazit Filme vor, die neu in die Kinos kommen. Das sind jeweils einzelne Produktionen natürlich. Serien dagegen kommen nicht im wöchentlichen Takt heraus und deshalb präsentieren wir in eher loser Folge Serien, über die man spricht. Stories to Tell. Heute stellt uns Simone Schlosser die nettesten Menschen der Welt vor und Jury Duty.
Es gibt diese seltsame Angewohnheit, wann immer eine deutsche Serie erscheint, die auch nur annähernd Ähnlichkeit hat mit einem amerikanischen Original, sie auch genau damit zu vergleichen. Die Mystery-Serie Dark etwa ist die deutsche Antwort auf Stranger Things. How to Sell Drugs Online Fast, ein deutsches Breaking Bad im Kinderzimmer. Nun also die nettesten Menschen der Welt. Das deutsche Pendant zu Black Mirror. Wobei der Vergleich in diesem Fall vom Team selbst stammt. Und das hat sich damit nicht gerade einen Gefallen getan. Immerhin ist Black Mirror eine der erfolgreichsten und einflussreichsten Serien der letzten Jahre. Und die nettesten Menschen der Welt? Nun, wo fangen wir da an?
Vor deinem Fenster stirbt die Nacht. Der Wind hat dich nach Haus gebracht.
Ein paar Parallelen gibt es tatsächlich. Beide Serien erzählen jeweils eine Geschichte pro Folge. Wobei, da fängt es schon an, denn von den 6 Folgen der nettesten Menschen sind 2 Folgen Fortsetzungen. Beide Serien spielen mit den Erwartungen. Heißt, am Ende gibt es immer einen Twist. Am besten funktioniert der noch in der ersten Folge.
Lil? Alles okay?
Lil ist 19 Jahre alt, Allergikerin und darf das Haus nicht verlassen.
Lil, bitte mach auf, ich mach mir Sorgen.
Doch. Eines Tages ist sie spurlos verschwunden und ihre Stiefmutter sucht verzweifelt nach ihr.
Lil, ich bin gleich da. Hörst du?
Oder war es am Ende doch ganz anders und die Stiefmutter möchte sie in Wahrheit loswerden?
Ich will, dass du jetzt sofort die Wohnung verlässt und zu Oma gehst, ja? Ich bin in 6 Stunden da.
Erzählt wird die Geschichte aus mehreren Perspektiven, wobei sich hier schon die ersten Probleme zeigen. Denn die Wendungen am Ende kommen weder besonders unerwartet, noch werden sie überzeugend ausgespielt. Zudem sieht die Serie über weite Strecken schlicht billig aus. Langweilige Räume, schlechte Beleuchtung und für anständige Animationen hat es auch nicht gereicht. Und das in einer Zeit, in der andere ganze Filme auf dem Smartphone drehen.
Du musst weg! Verstehst du das? Bitte, Lil, renn!
Überraschend ist an dieser Serie nur eins, wie wohlwollend die Kritiken dazu ausfallen. Als würde sie tatsächlich mal etwas anders machen. Dabei klingt sie genauso holprig wie 99% der deutschen TV-Produktionen. Woran auch Tatort Allstars wie Jörg Schüttauf und Fabian Hinrichs nichts ändern. Eigentlich ist gerade eine gute Zeit für deutsche Produktionen. Jetzt, wo in den USA alle streiken. Aber so wird das leider nichts.
Das sind die nettesten Menschen der Welt. Die Ordnung der Dinge zerfällt.
Apropos Streik. Die ersten Fans fangen gerade schon an zu überlegen, welche ihrer Lieblingsserien sie demnächst wohl nochmal schauen, wenn der Nachschub aus den USA ausbleibt. Ganz so schlimm ist es zum Glück noch nicht. Denn noch immer gibt es einige Formate, die hierzulande weitgehend unter dem Radar liefen. Zum Beispiel diese Serie, Jury Duty. Eine Mischung aus Mockumentary, Comedy und Reality Show und gerade nominiert für 4 Emmys.
My name is Ronald, I'm 29 years old.
Jury Duty ist eine Dokumentation über die Arbeit von Geschworenen. Zumindest tut sie so. In Wahrheit geht es in dieser Serie um Ronald Gladden, ein 29 Jahre alter Solaranlagenverkäufer aus San Diego und ein Held, wie man ihn sich besser nicht hätte ausdenken können. Denn was er als einziger nicht weiß, der ganze Fall ist ein Fake. Die Anklage, der Saal und vor allem seine Mitgeschworenen. Die werden gespielt von Schauspielerinnen und Schauspielern.
I mean, maybe this is common. I don't know, but I feel like this can't be that common. Because just crazy stuff keeps happening.
Was nun passiert in den 8 Folgen ist, wie Ronald Gladden versucht, sich nach bestem Wissen und Gewissen ein Urteil zu bilden, während der Rest der Jury mehr oder weniger am Rad dreht. Allen voran der einzig bekannte Schauspieler James Marsden, der eine arrogant bekloppte Version seiner selbst spielt. Wie es Ronald schafft, dabei stets freundlich und empathisch zu bleiben und so aus einer potenziellen Cringe-Comedy ein neues Comfort-Binge zu machen, das ist tatsächlich preisverdächtig.
Stories to Tell, heute vorgestellt von Simone Schlosser, die nettesten Menschen der Welt und Jury Duty. Und nun hier ein Fazit, der Blick in die Feuilletons von Klaus Pokatzki.
Das Wichtigste ist vielleicht, dass man störendes Verhalten nicht als böswillig deutet, wird uns in der Tageszeitung Die Welt empfohlen. Denn sonst bekämpft man es und dann entwickelt sich oft ein übler Teufelskreis, erklärt im Interview der Pädagoge Michael Felten, wie Lehrkräfte an unseren Schulen am besten mit kleinen Störenfrieden in ihren Klassen umgehen. Als nächstes muss man ergründen, welcher Sinn hinter dem störenden Verhalten stecken könnte. Das gilt natürlich auch für die Erwachsenen, die ja noch viel schlimmer stören können. Ein russisches Propagandavideo stellt alle bisher über uns verbreiteten Klischees in den Schatten, lesen wir in der Süddeutschen Zeitung. Mit der Ruhe und Beschaulichkeit in einem vermeintlich deutschen verschlafenen Kaff ist es bei einer dreiköpfigen Familie schlagartig vorbei. BundeswehrsoldatInnen kommen unangemeldet zu Besuch, beschreibt die Tageszeitung Taz den Inhalt des Propagandawerkes. Es ist der Beginn eines Videos, das seit Mittwochabend durch die sozialen Netzwerke geistert. Es dauert nur 1 Minute und 3 Sekunden, schreibt Barbara Oertel. Die ungebetenen Gäste nehmen sämtliche Gegenstände aus der Wohnung mit, augenscheinlich dem Wert nach eher aus dem Niedrigpreissegment. An die Wand wird ein großes Porträt des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Selenskyj gehängt, begleitet von dem Kommentar »Heil Selenskyj«. Ausgedacht haben sich das aber offenbar keine Nachfahren des hitlerschen Propagandachefs Josef Goebbels. Nicht nur das US-finanzierte Radio Liberty, sondern auch russische Faktenchecker, steht in der Süddeutschen, fanden schnell heraus, dass in dem Video zwar Deutsch gesprochen wird, alle Schauspielerinnen und Schauspieler aber aus Russland stammen, berichtet Sonja Zekri. Russlands staatlicher Auslandssender Russia Today hat zwar seinen Sendebetrieb in Deutschland eingestellt, erreicht sein Publikum aber nach wie vor über die sozialen Medien und verbreitet das Video auf seinem russischsprachigen Telegram-Kanal. Und wenn demnächst mal wieder AfD-Politiker oder Ex-Kanzler Gerhard Schröder nach Moskau reisen, können sie es sich ja vielleicht von Wladimir Putin persönlich vorführen lassen. Aufgeregte Stimmen schwirren um Friedrich Merz, den Vorsitzenden der CDU, bringt uns der Berliner Tagesspiegel wieder ins originale Deutschland. Neulich erst erklärte er die Grünen zum Hauptgegner der Union, nicht etwa die AfD, schreibt Caroline Fetscher. Wochen davor hatte Merz Migrantenjungen kleine Paschas genannt. Selbst wenn Lehrkräfte das ähnlich sehen sollten, passt die flotte Floskel nicht so recht für den Mann im hohen Amt, für einen großen Pascha sozusagen. Vielleicht aber hat er sich ja nur an seine eigene Schulzeit erinnert. Merz, der Verdrossene, schon auf dem Gymnasium zunächst glückloser Sitzenbleiber, wie Caroline Fetscher uns verrät. Da brauchen wir jetzt wieder Rat vom Pädagogen Michael Felten und seinen Tipps in der Welt zum Umgang mit schwierigen Schülern. Der Lehrer lässt das ungünstige Muster dezent ins Leere laufen, spielt dem Schüler dafür aber Möglichkeiten zu, sich konstruktiver einzubringen und allmählich aus seiner Entmutigung herauszuwachsen. Richtig hoffnungsfroh macht uns da die Schauspielerin Valerie Ceplanova. »Ich kenne Kinder, die ich als weiser empfinde als ihre Eltern«, sagt sie zur Süddeutschen. »Kinder, die eine große Aufmerksamkeit für andere haben und die Fähigkeit, die Unzulänglichkeit oder Ängste ihrer Eltern aufzufangen, sie mit Heiterkeit zu verführen, statt in den Konflikt zu gehen.«
Der Blick in die Feuilletons war das von Klaus Pukatzki. Soweit unser heutiges Fazit mit Eckart Röker am Mikrofon. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.